Sohn eines Zuckerrübenbauern. Teil 2 von 5. Nachdem Michail Gorbatschow lange genug mit der Agrarpolitik herumgepfuscht hatte, fand man es an der Zeit, ihn dasselbe mit dem ganzen Land tun zu lassen. Bis dahin hatte nämlich niemand weniger verpfuscht als er. Etwas Glück kam bei ihm auch noch dazu. Auf Chruschtschow folgte Brezhnev. Und als der gestorben war, taten Andropow und Tschernenko es ihm in rascher Folge nach. Die Sowjetunion konnte ihre Anführer nicht wechseln wie andere Leute das Hemd oder die Unterhose. Gorbatschow war jung, gesund und nicht dem Alkohol ergeben. Er wurde einstimmig zum neuen Generalsekretär gewählt, noch bevor Tschernenkos Leichnam steif geworden war. Und stets an Gorbatschows Seite der spätere Präsident Alexander Kowaltschuk, zum Chefberater aufgestiegen. Als solcher ließ er sich Visitenkarten mit seinem Namen und 18 verschiedenen Qualifikationen drucken. Er war alles, vom Experten zur Sauerstoffanreicherung der Nebenmeere bis zum Doktor der Metallurgie. Deshalb wurde er auf diverse Konferenzen, Bankette und diplomatische Veranstaltungen in ganz Westeuropa eingeladen, ohne selbst dafür bezahlen zu müssen. Alexanders Wissensdurst war geweckt, jetzt, da er eigenhändig und mit gewisser Hilfestellung von Papas Jugendfreund die neue Sowjetunion aufbauen sollte. Nichts gegen Helsinki, Stockholm, Berlin, Brüssel und Dublin, aber Paris war für ihn am lehrreichsten und hinterließ den stärksten Eindruck. Schon in der Ankunftshalle des Flughafens stellte er fest, dass es den Franzosen gut ging, obwohl sich der Kommunismus nie so ganz durchgesetzt hatte. Es wimmelte nur so von Konsumgütern aller Art. Genau das hatte ja Stalins schwächsten Punkt ausgemacht, fand Alexandre, neben den 5 Millionen Opfern seiner Herrschaft. Oder auch 10 Millionen. Während seines Aufenthalts in der französischen Hauptstadt wurde er von all den vielen Dingen geblendet. Toastern, Taschenrechnern, Backmaschinen, Zigaretten, die nicht nach Rattengift schmeckten, Wein, der nicht nach Katzenpisse schmeckte, Autos, die zwar hier und da etwas verbeult waren, weil die Franzosen sich im Straßenverkehr offensichtlich gerne mal gegenseitig anrempelten, die aber ansprangen und sich auf Wunsch abschalten ließen. In den Lebensmittelregalen gab es Lebensmittel, an den Fleischtheken Fleisch. Außerdem schien die Sonne. Am bemerkenswertesten war jedoch, dass Alexandre einmal in einem feinen Restaurant an den Champs-Élysées einen Fenstertisch bekam, ganz ohne vorherige Aufforderung, dem Kellner ein paar Scheinchen in die Brusttasche zu stecken. Kurzum, abgesehen von der Kleinigkeit, dass es überall nach Knoblauch roch, hätte Alexandre Paris als einen kommunistischen Traum klassifiziert. All das und noch so einiges mehr erzählte er bei der Rückkehr nach Moskau seinem Generalsekretär. Gorbatschow nickte nachdenklich. Er war selbst schon auf Reisen gewesen und hatte Gelegenheit gehabt, über das eine oder andere nachzudenken. Aber hatte ihm der junge Kowaltschuk auch wirklich die Wahrheit gesagt? Hatte er tatsächlich einen Fenstertisch im Restaurant bekommen, ohne dass irgendwer vorher die Hand aufgehalten hatte? Doch, so war er hier vor ihm stünde. Aber sie haben Schnecken in Knoblauch serviert. Vielleicht war das ja zur Strafe fürs ausgebliebene Schmiergeld. Das glaubte Gorbatschow nicht. Dagegen wurde ihm immer klarer, dass Stalin die ganze Zeit komplett falsch gelegen hatte, auf allen Ebenen. Er hatte ja nur auf die Schwerindustrie gesetzt, während sich jeder Genosse, der Bedarf an einem Toaster oder wenigstens einem Stückchen Brot hatte, mit kilometerlangen Schlangen oder dem Schwarzmarkt abfinden musste. Der florierte. Alexandre schlug vor, dass die Sowjetunion auf direktem Wege die französische Verfassung annahm, minus Autobeulen, Knoblauch und Schnecken.